Passt? Alles gut? Kann man mich hören? Wunderbar. Gut, dann lese ich den Predigttext für heute Abend. Hat man mich schon auf der Aufnahme? Gut, das könnt ihr dann alles rausschneiden, aber genau. Ja, ich lese den Predigttext oder den Predigtabschnitt. Wir sind in Kapitel 2 vom Philipperbrief und ich lese aus der Schlachterübersetzung. Vielleicht, ich lese ab Vers 27. Ich lese doch ab Kapitel 1, Vers 27. Dann habt ihr den Zusammenhang nochmal. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Zeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Amen. Worte unseres lebendigen Gottes. Ja, wer von euch Sechsen war letzten Mittwoch hier? 1, 2, 3, 4. Ja, da haben die meisten von euch die Predigt gehört. Ich habe die Predigt nachgehört, ich konnte nicht da sein. Aber ich finde, der Christoph hat eine starke Predigt darüber gehalten, dass uns die Gnade auch geschenkt wurde, nicht nur an Jesus zu glauben, sondern auch für seinen Namen zu leiden, wie Paulus hier schreibt. Er sagt hier in Vers 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Der Paulus war ja im Gefängnis, als er diesen Brief geschrieben hat. Das heißt, er hat für seinen Glauben gelitten. Und die Philipper, sagt er hier, die haben auf eine ähnliche Weise auch für ihren Glauben an Jesus, für den Glauben ans Evangelium, zu leiden gehabt. Wahrscheinlich aufgrund von Verfolgung, Ausgrenzung, Diffamierung. Vielleicht, es war ja auch eine römische Kolonie, aufgrund von Verweigerung der Christen des Kaiserkults, dass sie Nero nicht angebetet haben als gottähnlich oder gottgesandten Sohn. Genau, und hier auch schon in dem Abschnitt, den ich davor vorgelesen habe, in dem Kapitel 1, spricht Paulus davon, dass die Philipper mit ihm eigentlich eine starke Einheit gebildet haben und unter widrigen Umständen für den Glauben und das Evangelium eingetreten sind. Das sagt er auch ein paar Verse davor, in Vers 5 und Vers 7. Da ermutigt er sie und sagt ihnen, ich freue mich, dass ihr so eins mit mir seid, um für den Glauben und fürs Evangelium einzutreten. Und so ermutigt er sie auch hier in Vers 27, in Kapitel 1. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Und dann auch nochmal in unserem Predigtabschnitt in Kapitel 2, in Vers 2. Er sagt hier in Vers 27, Kapitel 1, in einem Geist sollen sie feststehen, indem sie, wie Menge übersetzt, einmütig wie ein Mann für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Finde ich irgendwie eine schöne Übersetzung, wie Menge das hier sagt, einmütig wie ein Mann für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Und ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber gerade in Zeiten, wenn man von außen angegriffen wird, als Gemeinde aufgrund von seinem Glauben, ist es umso wichtiger, dass man natürlich inwendig in der Gemeinde zusammensteht und eine Einheit hat und nicht noch Probleme und Konflikte von innen herauskommen, sondern dass man einmütig wie ein Mann, wie Paulus oder Menge das dann hier übersetzt, zusammensteht. Und auch wenn ich in der Einleitung, was meine letzte Predigt im Philipperbrief hier war, nämlich die Einleitung, auch wenn ich in meiner Einleitung zum Philipperbrief gesagt habe, dass wir generell feststellen können, wenn wir den Philipperbrief lesen, dass Paulus eine außergewöhnlich gute Beziehung zu den Philippern hatte, und er sie positiv in Erinnerung hat, er sie lobt für ihren Glauben und er sie kaum tadelt, wird in dem Abschnitt, den wir heute gehört haben, doch indirekt deutlich, dass es auch Probleme in der Gemeinde von Philippi gab. Und das hatte wahrscheinlich mit mangelnder Einheit zu tun oder einer egoistischen Grundhaltung von Einzelnen in der Gemeinde. Kommen wir nachher nochmal genauer drauf. Auch in der Gemeinde hat es gemenschelt. Ja, finde ich doch sehr ermutigend, auch in den Briefen des Neuen Testaments. Und so ermahnt und ermutigt Paulus die Philipper angesichts ihrer Verfolgung. Ich lese nochmal aus der Elberfelder Übersetzung vor, den Vers 1 und Vers 2. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, Imperativ, hier im Griechischen, macht das, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Ich muss ganz offen gestehen, schon immer, wenn ich diesen Vers 1 im Philipperbrief gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie ist es genau zu verstehen, was Paulus da eigentlich sagt im Zusammenhang von dem, wo es steht. Ich persönlich finde es gar nicht so einfach zu verstehen und es ist tatsächlich auch nicht so leicht zu interpretieren, denn diese Aussagen, die er da in Vers 1 macht, sind nicht ganz klar in eine Verbindung zu bringen in dem Kontext, in dem sie stehen. So geht es auch anderen Auslegern oder anderen Theologen. Vielleicht greift Paulus hier den Gedanken des Leidens für den Glauben an Jesus Christus von den Versen davor direkt wieder auf und legt dann den Fokus hier in Vers 1 direkt auf die Ermutigung, die in Christus ist und durch Christus kommt. Also wörtlich steht hier, wenn es, also wie in der Elberfelder auch wiedergegeben, Elberfelder ist immer auch sehr wörtlich aus dem Griechischen, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt. Das gibt, steht eigentlich gar nicht da, aber es steht, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliches Mitleid und Erbarmen gibt, so erfüllt meine Freude, sagt Paulus. Sozusagen, vielleicht in dem Sinne zu verstehen, Gottes Handeln im Leiden an uns, so wie Paulus das in 2. Korinther 1, Vers 5 sagt, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. So in diesem Sinne vielleicht zu verstehen. Manche Theologen sehen auch in Vers 1 eine gewisse trinitarische, also dreieinige Grundstruktur. Sie sagen, dass der spricht von der Ermutigung in Christus, der tröstlichen Liebe, die natürlich durch Gott den Vater kommt, wie sie sagen, obwohl das nicht dasteht, wird dann ergänzt. Und drittens die Gemeinschaft im oder durch den Geist oder den Heiligen Geist, sodass wir als Geschwister natürlich auch ein Leib sind. Paulus und die Philipper hatten denselben Kampf zu kämpfen und wie sie ihn durch ihre Zuwendung ermutigt hatten, so ermutigt Paulus sie jetzt und verbindet dies mit dieser sanften Mahnung, sage ich mal, eine sanfte Ermahnung, eins zu sein. Ein Theologe, den ich sehr schätze, der Gordon Fee, der deutet den Vers 1 im Kontext, im Zusammenhang folgendermaßen und schreibt ihn so, und ich habe das mal aus dem Englischen von ihm übersetzt, auch ganz spannend, wie er sozusagen Vers 1 hier einbindet und versteht. Er sagt, also er gibt das jetzt so wieder, wenn Gottes Mitgefühl und Barmherzigkeit in euch dieselben Eigenschaften mir gegenüber, also Paulus gegenüber, hervorgebracht haben, wie ihr wisst, dass ich sie auch euch gegenüber habe, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr untereinander dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. So deutet er den Vers. Andere wiederum sagen, Vers 1 ist eher im Sinne von Umgang zu verstehen, den die Philipper als Christen miteinander haben, schon haben oder haben sollten oder noch mehr haben sollten. Nämlich, dass sie eines Sinnes sind oder um eines Sinnes zu sein. Und ein anderer Theologe, Robert Leitner, der sagt dazu, zu diesem Vers 1, er sagt, die Einheit der Christen ist möglich, weil die vier Bedingungen, die hier genannt werden, ne, Ermutigung in Christus, also das Wort kann man übrigens auch als Ermahnung in Christus übersetzen, ist das gleiche Wort, wie was wir auch vom oder zusammen verbunden mit ermahnen oder ermutigen im Neuen Testament oder auch was für den Heiligen Geist benutzt wird, der Tröster, der Paraklet, ist hier das gleiche Wort im Griechischen. Die Einheit der Christen ist möglich, weil die vier Bedingungen, von denen in Vers 1 die Rede ist, in der christlichen Gemeinschaft Realität sind. Paulus schreibt hier über Gegebenheiten, nicht über Möglichkeiten. Das heißt, er versteht es in dem Sinne, dass Paulus sagt, ja, das ist bei euch vorhanden. Und deshalb macht meine Freude noch vollkommen, dass ihr auch eines Sinnes seid, weil diese Dinge schon bei euch vorhanden sind und ihr den gleichen Sinn habt. Wie auch immer man Vers 1 genau im Kontext deuten mag, ich finde es persönlich gar nicht so einfach. Also Ermutigung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Barmherzigkeit, das sind natürlich alles Dinge, wenn sie in einer christlichen Gemeinschaft vorhanden sind und zunehmen, die dazu führen, dass eine Gemeinde natürlich in der Einheit wächst und gedeiht. Von daher ist es wahrscheinlich beides. Ja? Es ist in gewisser Weise, hey, so, das ist doch schon ein Stück weit bei euch da und lebt es noch mehr aus und dann wird die Einheit bei euch wachsen und gedeihen. Also Paulus fordert die Philipper darauf aufbauend dann in Vers 2 mehr oder weniger liebevoll mit einem Imperativ dazu auf, als Geschwister einheitlich miteinander zu leben. Und das soll geprägt sein von der Liebe Christi, einer gleichen Ausrichtung und einem gleichen Ziel, was sie als Geschwister, als Gemeinde haben. Und mein erster Punkt, ich habe zwei Punkte für heute Abend, nach einer langen Einleitung sozusagen, ist, dass Uneinigkeit oder mangelnde Einheit unser Zeugnis für Jesus schädigen und die Förderung am Evangelium hindern. Paulus sagt hier in Vers 2, dass sie eines Sinnes sein sollen, die gleiche Liebe haben sollen, einmütig das gleiche Ziel verfolgen sollen. Und das drückt natürlich, wie ich schon gesagt habe, eine geistige Realität aus, die auch durch den Heiligen Geist da ist. Durch den Heiligen Geist sind wir, oder alle Christen in Philippi, wir hier in Freiburg, wir haben den gleichen Geist empfangen, wie Paulus sagt in 1. Korinther 12, alle von der gleichen Quelle getrunken und wir sind deshalb auch alle ein Leib. Und da die Philipper ein Leib sind, soll ihr Miteinander, ihr Umgang untereinander, diese Realität, die der Heilige Geist schon geschaffen hat, die schon da ist, auch reflektieren. Deswegen zum Beispiel, kleine Seitenbemerkung, haben wir uns die Mühe gemacht in den letzten Jahren als Gemeindeleitung, uns Gedanken dazu zu machen, was ist denn zum Beispiel unsere Grundausrichtung als Gemeinde? Was ist denn unser Mission Statement? Was ist unser Kernfokus, damit wir auf der Bahn bleiben? Was ist unser Ziel als Gemeinde? Was sind unsere Grundwerte? Was soll unsere Gemeinschaft ausmachen? Deswegen machen wir uns Gedanken, oder haben wir jetzt einen Mitgliedschaftskurs begonnen, damit die Leute wissen, okay, dafür steht die Gemeinde und da will sie gerne hin. Das soll die Einheit in der Gemeinde fördern. Deswegen haben wir einen Statement of Faith geschrieben, um die Einheit in der Gemeinde zu stärken. Es soll dabei helfen, die Einheit zu wahren und uns auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Jesus hat gesagt in Johannes 13, Vers 35, einen bekannten Satz, den viele von uns kennen, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch für uns, wenn die Philipper oder für uns nicht eines Sinnes sind, nicht dieselbe Liebe füreinander haben, dann wird ihr Zeugnis für Jesus gedimmt oder beschädigt. Das ist die logische Konsequenz davon. Man wird nicht gleich oder nicht leicht erkennen, dass sie Jünger Jesu sind, wenn diese Liebe, dieses Einssein, das auch durch die Liebe kommt, nicht vorhanden ist. Und diese Liebe untereinander, von der Jesus hier spricht, die fördert und festigt diese Realität, die der Heilige Geist geschaffen hat, dass wir ein Leib geworden sind. Und es ist spannend. Später in Philippa, Kapitel 4, Vers 1 bis 3, muss Paulus zwei Schwestern ermahnen. Es heißt in Kapitel 4 im Philipperbrief: Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder oder Geschwister, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn. Auch hier Paulus, ne, mahnt wieder, gemeinsam fest in Christus zu stehen. Dieser Weise fest im Herrn. Geliebte, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium. Samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Auch das, ich finde es ermutigend. Also mich hat es ermutigt in der Vorbereitung als Pastor jetzt für die Predigt. Wir haben oft natürlich so ein gewisses verklärtes Bild von den ersten Christen, also ich auch oft. Und mich ermutigt es auch hier, dass es Geschwister innerhalb der Gemeinde bei den frühen Christen gab, die die gleichen Probleme hatten, die auch wir heute in unserer Gemeinde haben. Und der Streit zwischen Euodia und Syntyche war scheinbar so heftig, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ich die Verse hier gerade gelesen habe, dass Paulus hier einen nicht namentlich erwähnten Mediator einschalten muss. Ne? Er sagt hier, was sagt er? Ich bitte auch dich in Vers 3, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an. Ne? Also er geht davon aus, die wissen schon, die Philipper, wen er da meint. Vielleicht einen Ältesten aus der Gemeinde. Genau. Also scheinbar war der Konflikt so groß, so heftig zwischen den beiden, dass eben halt jemand von außen kommen musste und den beiden bei der Lösung des Konflikts helfen musste. Und das Interessante finde ich auch dabei, das waren nicht einfach zwei Frauen, die halt in die Gemeinde in Philippi gegangen sind. Nee, es waren hingegebene Frauen, sagt Paulus hier, die einst mit ihm gemeinsam, wie er sagt, für das Evangelium gekämpft haben. Das waren Frauen, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus, wie es in der Apostelgeschichte an einer Stelle heißt. Uneinigkeit, Streit, mangelnde Vergebungsbereitschaft macht auch nicht Halt vor Menschen, die gemeinsam hingegeben für Jesus unterwegs sind. Wir haben verschiedene Charakterzüge, die auch Gott gegeben sind. Auch das führt manchmal zu Reibung, auch im geistlichen Dienst. Aber umso tragischer, finde ich, wenn vermeintlich geistlich gesinnte Menschen, die eigentlich auf einer guten Bahn sind, in Streit und Unversöhnlichkeit dann verharren und darin stecken bleiben, was eigentlich nicht sein muss, und dann so weiter im Gemeindeleben miteinander, nebeneinander koexistieren, ohne wieder zusammenzufinden. Das ist wirklich tragisch. Denn wenn wir tiefer drüber nachdenken, hat der Teufel, der Satan, natürlich ein großes Interesse daran, dass es so bleibt, wie es ist. Also, dass der Streit bestehen bleibt, weil er weiß, dass das dimmt natürlich Salz und Licht. Also unser Salz und Licht sein in dieser Welt. Das wird eher dann fade, das Salz. Das Licht wird eher dimm. Und damit das nicht passiert, brauchen wir diese echte Einheit, zu der Paulus hier mahnt. Und manchmal, um wieder zu dieser Einheit zu finden, brauchen wir auch Hilfe von außen, wenn wir Streit oder Unversöhntheit mit anderen Geschwistern in der Gemeinde haben. Manchmal ist es sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr gut, wenn wir einen Streit nicht direkt zu zweit klären können, jemanden von außen mit hineinzunehmen, der einem helfen kann, einen Bruder oder eine Schwester, der man vertraut, die nicht voreingenommen ist, oder ein Pastor, ein Ältesten, ein Leiter aus der Gemeinde, der einem dann hilft, sich zusammenzusetzen und wieder in die Versöhnung zu kommen. Und es gibt bei all dem, auch wenn es Streit in der Gemeinde gibt, ein höheres Ziel, wo wir auch unsere persönlichen Egos oder Befindlichkeiten auch mal beiseite lassen dürfen, und dass wir trotz allen Streitigkeiten und sekundären Themen, die es gibt, die wir lernen dürfen abzulegen, im Fokus behalten dürfen. Damit wir nämlich gemeinsam nach vorne auf Jesus schauen und, wie Paulus hier immer wieder sagt, gemeinsam für das Evangelium uns einsetzen, gemeinsam für den Namen von Jesus uns einsetzen. Das Zeugnis wird einfach beschädigt, wenn wir das nicht in Versöhnung kommen wieder. Er spricht auch hier in Philipper 1, Vers 27 davon, dass wir würdig des Evangeliums wandeln sollen oder würdig des Evangeliums leben sollen. Und er benutzt hier im Griechischen Wort, was davon spricht, dass wir als Gemeinschaft, sozusagen als himmlische Staatsbürger, würdig des Evangeliums wandeln. Und das bedeutet, dass wir das tun, was das Neue Testament an so vielen Stellen immer wieder sagt, dass wir einander annehmen und vergeben, wie Christus uns angenommen hat und wie Christus uns vergeben hat. Das ultimative christliche Ziel ist immer, egal welche Differenzen oder Streitigkeiten wir haben, ob eine Ehe kurz vor dem Zerbruch ist oder auch sogar es Ehebruch in der Ehe gab. Natürlich nennt Jesus das zum Beispiel als Scheidungsgrund, aber das christliche Ziel, grundsätzliche Ziel, ist immer Versöhnung, Wiederherstellung und eine neue Einheit. Auch wenn das nicht immer möglich ist. Aber durch das Evangelium und durch echte Vergebung und Gnade ist selbst ein Ehebruch möglich, den über die zu vergeben. Und natürlich muss man daran arbeiten, natürlich braucht das Zeit, natürlich ist da auch ein Bruch da, ein gestörtes Vertrauensverhältnis. Und das kann natürlich auch geschehen, wenn man, ich sag mal, geistlichen Missbrauch erlebt hat oder von geistigen Leitern diesen Vertrauensmissbrauch erlebt hat. Auch das braucht Zeit, bis es heilt, aber auch da ist Versöhnung und Wiederherstellung möglich. Also es muss natürlich auch, es gibt immer zwei Seiten, ne? Es muss natürlich auch immer von beiden Seiten kommen. Also, ja, es Unversöhntheit und Uneinheit beschädigt unser Zeugnis und hindert das eigentliche Ziel, was wir als Christen haben, Salz und Licht in dieser Welt zu sein, das Evangelium nach vorne zu bringen, für den Namen von Jesus zu leben. Und dann zweitens, was uns vor Uneinigkeit und mangelnder Einheit bewahrt, ist ein Verinnerlichen und ein Ausleben, wie Alex Röhm das vor Jahren hier mal genannt hat, als er durch den Philipperbrief gepredigt hat, des Jesus-Mindsets, des Jesus-Stils oder der Jesus-Einstellung, die Paulus hier in Vers 3 bis 5 anspricht. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. Also zuerst spricht Paulus hier die Feinde von diesem Mindset an. Zwei Stück. Was diesem Ziel der Einheit und des Friedens in der Gemeinschaft der Gemeinde entgegenwirkt. Die Schlachterübersetzung übersetzt es hier mit Selbstsucht und Einbildung. Und ja, wörtlich, das erste Wort, was die Schlachter hier mit Selbstsucht übersetzt, kann man auch übersetzen als Rivalität oder Konkurrenzkampf, ist aber auch übersetzbar als egoistischer Ehrgeiz. Und es ist interessanterweise, wenn man ins Griechische schaut, dasselbe Wort, was Paulus für diese Evangelisten benutzt, ein paar Verse zuvor, die während er im Gefängnis ist, aus falschen Motiven heraus, aus Konkurrenzkampf heraus, aus Rivalität heraus, das Evangelium verkündigen, um Paulus zu schaden. Das ist genau das gleiche Wort, was Paulus auch da benutzt. Also die aus falschen Motiven Christus verkündigt haben, aus Rivalität, aus Egoismus. Nicht um Christus groß zu machen oder Menschen zu erretten und ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Und dann spricht es hier von, was die Schlachter übersetzt, als Einbildung. Das ist auch ein interessantes griechisches Wort, eigentlich aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Kenodoxia. Doxia habt ihr wahrscheinlich, Doxologie habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Also Kenos, leer, und Doxia hier, also verbunden mit dem Wort Herrlichkeit, also leere Herrlichkeit eigentlich. Im Sinne von haltlose Einbildung eigentlich zu verstehen. Also einen Zustand des Stolzes, der eigentlich keine wirkliche Grundlage hat in der Person oder in der Einstellung der Person. Und Paulus spricht auch an anderen Stellen in seinen Briefen davon. Und ich finde, zwei Verse aus dem Römerbrief bringen das gut zusammen. Er sagt in Römer 12, Vers 3 und Vers 16, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und dann in Vers 16 sagt er, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch selbst nicht für klug. Ich finde, diese Verse bringen eigentlich auch nochmal stark zum Ausdruck, was Paulus hier auch in Philipper 2 eigentlich sagen möchte. Manchmal können es vordergründige, schwerwiegende theologische Meinungsverschiedenheiten innerhalb einer Gemeinde sein, die zu Streit unter Geschwistern führen, aber oft stehen dahinter auch Rechthaberei als eigentliches Motiv. Es geht nicht mehr eigentlich um die eigentliche Sache, sondern es geht um falschen Ehrgeiz oft auch bei Leuten. Oder tatsächlich auch Unversöhnlichkeit am Ende. Oder Stolz, nicht zugeben zu wollen, dass man vielleicht doch nicht die richtige Meinung hat oder sich korrigieren zu lassen. Und selbst geistliche Leiter, selbst geistige Leitungspositionen innerhalb einer Gemeinde können aus falschen Motiven oder aus einer falschen Herzenshaltung heraus begehrt oder ausgeübt werden. Ja? Also ich bin frommer, ich bin heiliger, ich bin besser als die anderen, deswegen habe ich verdient, hier vorne zu sitzen und aus dem Wort Gottes zu predigen. So eine Haltung zum Beispiel. Aber solch eine Haltung ähnelt in gewisser Weise dem Teufel tatsächlich. Nicht so überraschend, oder? Aber eine selbstzentrierte, stolze Einstellung, selbst der Erste sein zu wollen, das spricht eigentlich von einer Haltung, die unser Widersacher, unser Gegner an den Tag legt. Stolz, Hochmut, Einbildung, das ist eigentlich so der Kern der Ursünde. War zuerst im Teufel vorhanden, kam durch den Teufel ins Universum, in die Welt, auch zu uns Menschen, mit dem Versprechen, ihr werdet eben sein wie Gott. Ne? Ihr könnt euer eigener Gott sein. Ihr könnt eure eigenen Gesetze machen. Ihr habt eure eigene Herrlichkeit. Ihr braucht Gottes Herrlichkeit nicht. Und bei aller Gefahr, dass man auch bei uns in der Gefahr steht, ich sag mal, zwischenmenschliche Konflikte, die es in der Gemeinde gibt, schnell zu vergeistlichen, muss man auch aufpassen, sagt Paulus in Epheser 6, und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, unser Kampf geht nicht in erster Linie gegen Fleisch und Blut, vor allen Dingen natürlich nicht gegen unsere Geschwister. Ja, wir sind ja ein Leib durch einen Geist, auch wenn es Konflikte gibt unter Geschwistern. Dennoch gibt es einen geistlichen Kampf. Und es gibt geistliche Mächte der Finsternis, wie Paulus sagt, die ein großes Interesse daran haben, die Einheit der Gemeinde, die Einheit einer Gemeinde zu vernichten und zu zerstören. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben, was ich sehr schätze, er sagt, es kam aber auch ein Gedanke unter sie, welcher unter ihnen der größte wäre. Lukas 9, Vers 46. Wer diesen Gedanken unter die christliche Gemeinschaft sät, wissen wir. Punkt, Punkt, Punkt. Ich ergänze, der Teufel. Es kam aber auch ein Gedanke unter sie. Das genügt, um die Gemeinschaft zu zerstören, sagt Bonhoeffer. Also, welcher unter ihnen der größte wäre. Aber Jesus zeigt uns hier, und Paulus einen anderen Weg auf. Später im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 25 bis 27, sagt Jesus: Er aber sagte zu ihnen, zu den Jüngern: Die Könige der Heidenvölker herrschen über sie, und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste oder der Geringste, und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende, der bedient? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber, sagt Jesus, bin mitten unter euch wie der Dienende. Und das ist das Jesus-Mindset. Das ist der Jesus-Stil, die Jesus-Gesinnung. Statt Selbstsucht, Ehrgeiz, Einbildung soll uns das Vorbild von Jesus bestimmen. Und ich habe es am Anfang vom Gottesdienst vorgelesen. Jesus hat über sich selbst gesagt, er ist von Herzen sanftmütig, demütig von seinem Charakter her. Was macht Jesus kurz bevor er ans Kreuz geht, während die Jünger sich noch darüber streiten, wer der Größte ist? Er wäscht seinen Jüngern die Füße und gibt ihnen und uns damit ein Beispiel und sagt ihnen in Johannes 13, Vers 14 bis 15, wenn nun ich, der Herr und Lehrer, euer Rabbi, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Und das ist genau das, was Paulus hier in Vers 5 von Philipper 2 sagt. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es auch war. Jesus ist natürlich unser Vorbild in allem, aber natürlich auch oder in einem großen Umfang im Umgang miteinander, wie wir innerhalb als Geschwister miteinander umgehen. Er ist das Beispiel, wenn es darum geht, eigene Ambitionen, die wir vielleicht haben, abzulegen, unser Gesicht zu wahren und den anderen in den Vordergrund zu stellen. Jesus hat uns das vorgelebt. Denn wie Paulus dann in den nächsten Versen zeigt, diese ganz krasse, wunderbare Christushymne, wie sie genannt wird, Jesus hat sich selbst entäußert oder erniedrigt, ist freiwillig Mensch geworden, hat gehorsam den Willen von Gott dem Vater getan, hat gelitten und ist am Kreuz den Tod für uns gestorben. Für andere gestorben. Nicht für sich selbst, sondern für uns gestorben. Und er hat damit Gottes Charakter offenbart, wie Gott ist. Und als Ebenbilder Gottes sollen wir diesen Charakter widerspiegeln. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Johannes 15, Vers 13, Worte von Jesus. Das heißt, dienen statt bedient zu werden. Demut statt Stolz. Den anderen höher achten, wie Paulus sagt, als sich selbst. Nicht nur auf die eigenen Interessen und Bedürfnisse schauen, sondern auch auf die des anderen. Das soll eine christliche Gemeinschaft kennzeichnen und ausmachen. Der Gordon Fee, der Theologe, den ich sehr schätze, der schreibt zu Demut hier in dem Zusammenhang. Er sagt, Demut ist eine einzigartige christliche Tugend, die, wie die Botschaft eines gekreuzigten Messias, im völligen Widerspruch zu den Werten der griechisch-römischen Welt stand, die Demut im Allgemeinen nicht als Tugend, sondern als Defizit und Schwäche betrachtete. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wir leben auch in einer Kultur und Gesellschaft, die sich die Worte Stolz auf die Fahne geschrieben hat. Aber Jesus sagt, bei uns soll es nicht so sein. Römer 12, Vers 10. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Neue Genfer Übersetzung übrigens. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. So sollen wir miteinander umgehen, sagt Paulus. Und wie machen wir das? Wie achten wir den anderen höher als uns selbst? Das sagt uns Paulus eigentlich direkt im Anschluss in Vers 4. Wie achten wir den anderen höher als uns selbst? Indem wir nicht nur auf unseren eigenen Vorteil, unsere eigenen Ziele, unsere eigenen Wünsche schauen, nicht selbstzentriert oder egoistisch sind, sondern von uns wegschauen, nach außen schauen, auf unseren Bruder und unsere Schwester schauen, was ihnen zum Segen dient. Und jetzt kann man sich natürlich, oder sollte man sich am Ende auch kurz die Frage stellen, wie kann das denn praktisch aussehen? Ist ja schön, das verstehen wir, wie soll das denn praktisch aussehen? Und ich möchte euch einfach ein paar Beispiele aus dem Philipperbrief kurz dazu geben, zum Ende, die aus dem Brief selbst deutlich werden. Paulus gibt im Prinzip sich selbst ja als Beispiel auch in diesem Brief, wie man das leben kann. Er schreibt ihnen hier aus einer Notlage, aus dem Gefängnis, einen Brief, um sie zu ermutigen, weil er ein pastorales Herz für die anderen hat. Weil es ihm wichtig ist, weil sie ihm nicht egal sind, weil er wissen möchte, dass sie fest in Christus stehen, dass es ihnen gut geht geistlich, dass sie auf dem Weg bleiben. Paulus ist hier ein tolles Zeugnis. Und wir erfahren auch schon im ersten Kapitel, trotz seiner Notlage betet er für sie. Dann erfahren wir von dem Epaphroditus, den die Philipper zu Paulus gesandt haben, um zu erfahren, wie es ihm geht im Gefängnis, und der, um diesen Dienst zu tun, fast gestorben ist, weil er irgendwie schwer krank geworden ist scheinbar oder irgendwas passiert ist, sodass er fast aufgrund dieses Einsatzes für das Evangelium oder das Reich Gottes sein Leben gelassen hat. Das heißt auch, nach außen schauen, den Blick auf die anderen haben. Oder Timotheus, den Paulus auch erwähnt, ein paar Verse später hier in Kapitel 2, in Vers 20 bis 21. Und da sagt Paulus über Timotheus, ich sage immer seinen Co-Pastor, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, sagt er über Timotheus, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Nicht für seine, für eure. Denn sie suchen alle das ihre, sagt Paulus, nicht das, was Christi Jesu ist. Mit anderen Worten, der Timotheus, schaut euch den an, der hat genau die Einstellung, von der ich euch ein paar Verse vorher geschrieben habe. Der schaut nicht auf das Seine, dem ist es wichtig, wie es euch geistlich geht. Deswegen nehmt ihn gut auf. Aber eigentlich sind auch die Philipper selbst in gewisser Weise ein Zeugnis, weil sie haben Paulus finanziell und personell in seiner Notlage unterstützt, haben von sich selbst weggeschaut und haben geschaut, was können sie Paulus in dieser Situation Gutes tun, wie können wir ihn unterstützen, und haben den Epaphroditus gesandt, haben ihn finanziell unterstützt. Und Paulus sagt ja auch in Vers 1, diese Dinge, Ermunterung in Christus, Gemeinschaft des Geistes, das ist schon alles bei euch vorhanden. Lasst das noch mehr zunehmen. Und ohne jetzt hier so eine erschöpfende Liste, sage ich mal, aufzuführen, wie können wir auf das Wohl unserer Geschwister schauen? Ich habe einfach mal so ein paar Stichworte, einfach so als Inspiration für euch oder euch, die ihr online zuhört, aufgeschrieben. Zeit. Zeit kann man vielfältig nutzen und verwenden, aber einfach Zeit verbringen zum Beispiel. Sich die Zeit nehmen für die Geschwister. Dazu gehört auch zuhören. Ja? Einfach manchmal gar nicht viel sagen, sondern Leute, die in einer schwierigen Lage sind, einfach da sein. Einfach zuhören. Zeit mit ihnen verbringen und zuhören. Helfen. Praktisch helfen. Geben, so wie die Philipper, finanziell. Der Gemeinde, also dem Leib sozusagen, nach außen schauen, der Gemeinde, dem Leib als Ganzes dienen. Zum Beispiel am Sound oder am Beamerdienst oder anderweitig. Mit denen, die weinen, weinen. Hat es auch so ein bisschen ähnlich wie mit dem Zuhören, ne? Also da sein, wenn ein Teil am Leib leidet. Von sich selbst wegschauen und Zeit mit denen verbringen, denen es nicht gut geht. Aber sich auch mit denen freuen, denen es gut geht. Ne? Freut euch auch mit denen, die sich freuen. Anteil daran nehmen bei anderen. Wenn Gott sie segnet, wenn ein Ehepaar heiratet, wenn ein Paar ein Kind in der Gemeinde bekommt und so weiter. Anderen auch Gottes Wort sagen. Das ist vielleicht so ein bisschen heikler Punkt. Ne? Aber das heißt auch manchmal sich selbst sterben, wenn man merkt, okay, da ist tatsächlich ein Bruder oder eine Schwester, wo ich ganz klar sehe, ich muss sie aus der Liebe zu Christus auf manche Dinge hinweisen und ihr Gottes Wort als Bruder oder Schwester sagen. Das kann uns sehr herausfordern, weil es bedeuten kann, wir könnten Ablehnung erfahren durch unseren Bruder oder unsere Schwester, wenn wir das in Liebe, die Wahrheit sagen. Gastfreundschaft üben. Ganz einfache Option. Eine Qualifikation sogar für Älteste im Neuen Testament. Ne? Gastfreundlich sein, andere aufnehmen, andere beherbergen und so weiter. Genau. Ich hoffe, ihr könnt davon als Inspiration was mitnehmen. Genau. Ja, das waren meine zwei Punkte. Also, wir werden bewahrt vor Uneinigkeit und mangelnder Einheit, indem wir das Jesus-Mindset, also die Jesus-Gesinnung, leben. Selbst von uns wegschauen und auf andere schauen, demütig sind und den anderen höher achten als uns selbst, wie Paulus hier sagt. Und wir nennen uns ja Christen, ne? Ist ja nicht irgendwie so ein fancy Name, den wir haben, sondern das ist der Name von Christus, den wir quasi tragen. Das heißt, wir sollen natürlich auch in unserem Leben seinen Charakter und sein Herz in unserem Leben widerspiegeln. Und ich finde es einfach am Ende hier ganz wichtig, nochmal zu sagen, Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass wir eine einmalige Entscheidung treffen und dann ist die Sache gegessen, sondern Jesus nachzufolgen bedeutet, mein ganzes Leben nach ihm auszurichten und auch nach seiner Lehre auszurichten. Es bedeutet nicht nur, die Lehre von Jesus oder des Neuen Testaments oder der Bibel für wahr zu halten, dass ich das bejahe kognitiv und daran glaube, vielleicht sogar auch in meinem Herzen, sondern Nachfolge bedeutet auch, dass ich dem Rabbi Jesus nachahme, dass ich mehr so werde wie er, dass ich ihm ähnlicher werde, indem ich so handle, wie er handelt. Deswegen ist dieses Armband natürlich auch gar nicht so weit entfernt. Das ist ja auch eine christliche Einstellung. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Wie soll ich handeln als Christ, als jemand, der nach seinem Namen genannt ist? Und das beginnt natürlich, wenn wir von Neuem geboren worden sind, wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben, wenn unser Herz aus Stein wirklich auch verändert wurde in ein Herz aus Fleisch und Blut und wir den Heiligen Geist bekommen haben, die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen wurde. Wenn jemand das erfahren und verstanden hat, wenn er begriffen hat von Herzen, wer Jesus war und was er für ihn getan hat, dann wird jemand von innen heraus verändert. Und jemand erfährt und begreift, Jesus hat mich unverdient geliebt und ich will auch meine Geschwister unverdient lieben und sie so lieben, wie Christus mich geliebt hat. Da ist was von innen heraus verändert worden dann. Und diese inwendige Veränderung, Transformation, die wird Auswirkungen, die muss Auswirkungen auf den Umgang mit unserem Nächsten, vor allen Dingen mit unseren Geschwistern haben. Dass wir die Lasten des anderen tragen, wie Paulus in Galater 6 sagt, und so das Gesetz Christi erfüllen. Das heißt, als abschließendes Wort, der wahre Weg zu christlicher Einheit liegt nicht in der Reduzierung des kleinsten gemeinsamen theologischen Nenners sozusagen, dass wir irgendwie die Dinge beiseite lassen, damit wir irgendwie auf einen kleinen Nenner kommen und so Einheit haben. Da liegt nicht der wahre Weg zu christlicher Einheit. Er liegt auch nicht darin, dass wir die christlichen Werte oder Maßstäbe aufweichen oder verwässern, sondern er liegt darin, dass wir in der gleichen Haltung wie Jesus im Umgang mit unserem Nächsten Tag für Tag leben. Dass wir die gleiche Herzenshaltung wie Jesus an den Tag legen. Darin liegt der wahre Weg zu christlicher Einheit. In Demut den anderen höher achten als uns selbst, auf das Wohl des anderen schauen, die Lasten des anderen tragen. Und wenn wir das durch den Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes leben, dann werden wir auch ein starkes Zeugnis für Jesus in dieser Stadt sein und auch unser gemeinsames Ziel nicht aus den Augen verlieren, nämlich gemeinsam, wie Paulus sagt, für die Botschaft des Evangeliums voranzugehen. Amen. Dann bete ich noch zum Schluss. Jesus, ich danke dir dafür, dass auch in unserer Gemeinde